Herzlich willkommen zu den Lästerschwestern, dem Podcast, wo über das Internet gelästert wird, jeden Samstag von Leuten aus der Branche, die sich auskennen und aus dem Nähkästchen euch erzählen, warum die Influencer scheiße sind. Wer hatte Beef? Was war auf Twitter? Was ging auf YouTube? Welcher Twitch-Streamer hat Mist gebaut? Ihr erfahrt es hier von mir. Ich bin Robin Blase, YouTuber seit 2006 und ich habe heute auch einen wunderbaren Gast wieder dabei. Aus der Versenkung geholt für euch, Ultralativ. Finn, schön, dass du da bist.
Hallo. Ja, es ist gar nicht so schlecht in der Versenkung, zumal ich heute innerhalb der Versenkung noch einmal umgezogen bin. Ich bin heute umgezogen und habe nochmal, ich bin jetzt mit mobilen Daten aus der noch nicht im Internet angeschlossenen Wohnung in diesen Podcast eingeschaltet und ja, mal gucken, wie weit wir kommen.
Wir haben dich richtig aus der Versenkung geholt. Also wirklich so ja. Ohne Internet, du sitzt in Umzugskartons, du bist heute erst umgezogen und alles, was du aufgebaut hast, ist dein Schreibtisch.
Also zwanghaftes Digital Detox.
Ja, du hast nicht mal ein Bett, du hast nur einen Schreibtisch für diesen Podcast jetzt.
Ja, und es hallt vielleicht auch ein bisschen oder auch nicht, dann Lob an die Soundleute, die diesen Podcast mastern, aber ich tue mein Bestes.
Ja, danke, dass du dabei bist. Wir haben spannende Themen, es geht unter anderem um Fake-Livestreams, um neue absurde TikTok-Trends, um die AfD, um eine neue Netflix-Doku und einen interessanten Film. Wir starten rein. Und zwar mit meinem absoluten Highlight-Video. Da hat mich einer auf Instagram darauf hingewiesen. Ich hatte das gar nicht gesehen. Grüße gehen raus an den Hörer, der mir das geschickt hat. Und zwar hat Alexi Bexi die dreisteste App im ganzen Internet gefunden. So heißt sein Video. Und ich fand es unglaublich faszinierend. Du hast es gesehen auch, ne?
Ich habe es auch gesehen, ja. Und es ist eine ganz weirde Mischung aus Faszination und so ein bisschen Fremdscham, auch an Exi Bexi gegenüber. Aber genau, es handelt sich eigentlich um ein, muss man leider sagen, eine logische Fortführung der Sachen, die sowieso schon passieren, wenn Luca aka Concrafter im Club gratis oder vielleicht auch nicht Zugang bekommt, weil er Follower auf Instagram oder sonst wo hat, dann ist doch eigentlich nichts mehr wichtig. Dann ist doch die Chance, ins Internet zu gehen und sich einfach eine Zahl aufs Display zu packen, die man dann beim Einlass zeigen kann, doch relativ einfach zu fälschen.
Und das klingt jetzt für mich so wie so diese klassischen Follower-Bots und das ist ja jetzt auch nicht neu. Also, dass Leute sich irgendwie Follower kaufen und so weiter auf Instagram und halt damit das Faken und so. Ne? Ich habe da unglaublich viele Tricks, wie Leute halt ihre Reichweite manipulieren. Auch teilweise so semi-legal mit Gewinnspielen und keine Ahnung was. So, du folgst mir und dann kannst du eine Playstation gewinnen. Und das, was er jetzt aber hat, das finde ich, das hat so ein Level erreicht, dass ich bin auf die Idee nicht mal gekommen. Ich finde es absurd und beängstigend, aber auch irgendwie unglaublich geil. Also was ist das Produkt? Es geht um drei Apps, die er vorstellt. Die heißt Fake Life, Parallel Life Simulator und die dritte heißt Famify, Be Famous. Also die haben es nicht mal versteckt in ihrem Namen. Es geht darum, ja, berühmt zu werden. Und zwar die App, die er dann demonstriert, ist quasi eine Livestream-App und die simuliert tatsächlich auch die Instagram-Oberfläche. Also wenn ich das richtig gesehen habe, er hat auch so Screen-Grabs aus diesen Fake-Streams eingeblendet in seinem Video, ist da tatsächlich oben drin sein Instagram-Profil, so Alexi Bexi mit seinem Profil-Icon. Rechts siehst du die ganzen Icons, die du normalerweise auch hast, wenn du auf Instagram live bist und so weiter. Mhm. Und du hast sogar einen Chat, der unten reinkommt. Also die Art und Weise, wie das funktioniert, ist, ich fand es unglaublich erstmal geil. Und zwar, du stellst wirklich einfach ein, sozusagen, ich möchte hier streamen, quasi fake. Und ich möchte so und so viele Zuschauende haben. Also du kannst quasi von 0 bis 100.000 sagen, was für eine Zahl da oben stehen soll. Und, das fand ich auch absurd, die ist nicht statisch. Also nicht, du gibst da nicht an, ich hätte gern 10.003 Follower, dann steht da die ganze 10.003, sondern du sagst, ich hätte gern 100.000. Und dann fährtest du auch mit der Zeit hoch. Also wenn du startest, dann hast du erst ein paar hundert und dann hast du ein paar tausend. Und irgendwann sozusagen baut es dieses Momentum auf. Also wie in einem echten Livestream. Das krasseste Feature an diesem ganzen Ding ist aber nicht, dass es, also ich meine, das wäre ja simpel, ne? Einfach eine Benutzeroberfläche simulieren und da streamst du nun rein. Das ist egal.
Genau, ja.
Das Absurde ist der Chat. Und das ist das, wo quasi die Zukunft greift. Da wird nämlich anhand von KI darauf reagiert, was du sagst. Und dann posten Fake-Profile, Chat-Nachrichten, die inhaltlich darauf eingehen. Und das klingt jetzt erstmal dumm, aber wenn man das sieht in diesem Video, das ist beängstigend. Also er sagt da wirklich Sachen wie so, ey Leute, ich mache mal eine kleine Umfrage, was ist 3+3? Und dann sozusagen wie in einem echten Twitch-Chat, so posten dann alle 6, 6, 6, 6, 6, einer postet 7, so. Also jemand macht das absichtlich falsch, keine Ahnung. Also es ist so, oder er sagt dann so, ey, keine Ahnung, ich benutze hier Final Cut. Und dann schreibt jemand so, ja, ich liebe Final Cut. Und jemand anderes so, nee, ich bin voll mehr der Adobe Premiere-Fan. Ja,
genau, also es ist genau, so, genau. Es ist ja sogar
richtig
so
authentisch.
Ein logisches Verständnis. Ja, nicht mehr so im ja. Sinne von, ich liebe Final Cut, das ist mein Lieblingsessen, so dass irgendwie man einfach nur das Wort aufgreift und dann einfach das in so einen Blankosatz, in so einen Lückentext einsetzt, sondern die verstehen ja wirklich, was da passiert. Und du kannst ja sogar eine Einstellung vornehmen, die besagt, welche, sagen wir, Geisteshaltung, die der Chat dir gegenüber hat. Also ob der so wahnsinnig bevorteilend ist und einfach dir quasi alles aus den Händen frisst oder ob der dich mega scheiße findet. Und dann hat er wirklich, das ist dann nicht mehr so normal beleidigend, wie halt so unkreative Beleidigungen im Internet nun mal so sind, sondern die haben so richtig Sass.
Die beleidigen dich inhaltlich. Also, keine Ahnung, ich hab den genauen Kommentar nicht mehr, aber es war irgendwie sowas von wegen so, dass er sagt so, ey, das ist mega witzig. Und dann schreibt so ein Kommentar, das heißt extra Hater-Modus, in diesem Hater-Modus, schreibt jemand drunter so, ja, fand ich auch witzig, im Gegensatz zu deinen Streams. Ja. Also es ist richtig so gut und also auch wirklich wie so ein Twitch-Chat. Und mir hat das echt krass zu denken gegeben, weil das auf Twitch Leute botten, das ist ja auch nicht neu. Und das ist schon ganz lange so ein Phänomen auch auf Twitch, dass Leute, die zum Beispiel von heute auf morgen irgendwie viele Zuschauende haben, und das kommt auch oft über die Startseite, zum Beispiel wenn du auf der Startseite gefeatured bist bei Twitch, und dann aber nicht viele Leute im Chat sind, dass dann oft Leute dir vorwerfen, so ey, das ist doch alles gebottet, deine Reichweite ist gebottet, keine Ahnung, das habe ich schon ein paar Mal gesehen bei Streamern, die vielleicht gerade irgendwie so ein bisschen viral gehen und dann aber nicht so viel im Chat los ist. Oder die vielleicht auch wirklich gebottet haben, vielleicht war es auch so, aber keine Ahnung. Und das zu lösen, indem du mit Fake-Accounts quasi einen Chat simulierst, das könnte auch über diese Apps hinaus, finde ich, auf Twitch extrem gut funktionieren, um so eine Community zu simulieren, Zuschauerzahlen zu simulieren und plötzlich wirkt es wie ein aktiver Stream. Weißt du, was ich meine? Also wenn du auf eine, also Twitch filtert ja eh nach Reichweite so. Und das heißt, wenn du irgendwie sagst so, hey, ich habe irgendwie 10.000 Zuschauende, die sind aber alle gekauft, alle fake. Und du hast aber auch einen aktiven Chat, der so wirkt, als hättest du 10.000 Zuschauer, die alle auch inhaltlich auf das Gameplay eingehen und Sachen dazu sagen und so, da kannst du dir doch richtig was zusammenfaken und nicht nur Sponsoren ranholen, sondern wahrscheinlich dadurch dann auch sogar echte Zuschauende gewinnen.
Ja, es ist so ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung dann. Ne?
Ja.
Ich finde es also auf, von der Zuschauerperspektive, finde ich das auch interessant, weil so logisch und so inhaltlich passend die Antworten auch sind. Natürlich ist das trotzdem kein Mensch, der dahinter ist oder irgendeine Form von intellektueller Auseinandersetzung mit dem, was da passiert. Sondern es wird einfach eine Thematik aufgegriffen und dann, ah, okay, wie soll ich mich diesem Streamer gegenüber verhalten? Okay, irgendwie bevorteilen, dann sage ich, ja, das finde ich auch cool. Okay. Aber aus Sicht eines Zuschauers ist es vielleicht durchaus sinnvoll, sich mal anzuschauen, was diese Antworten so beinhalten, wie die so strukturiert sind und sich dann mal zu überlegen, wie kommentiere ich eigentlich? Ist es genauso?
Und ich glaube, ja.
Also, weil ich bin ja ein großer Advokat dafür, immer zu sagen, Leute, schert euch nicht drum, kommentiert nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Weil so dieses Kommentieren des Kommentierens willen ist natürlich algorithmisch gesehen auf fast jeder Plattform irgendwie flüssiges Gold, aber die Brauchbarkeit für denjenigen, der die Sachen erstellt hat, unter die man kommentiert hat, ist das Allerwenigste in irgendeiner Form hilfreich. Und sich da dann mal mit auseinanderzusetzen, schreibe ich eigentlich wie diese KI oder habe ich wirklich was zu sagen, ist, glaube ich, da ein ganz guter, also eine ganz gute Trennlinie, wo man mal gucken kann, wo befinde ich mich da.
Also ich glaube halt, dass das Internet einfach tot ist damit jetzt. Also, weil wir sind ja immer noch am Anfang von diesen Large Language Models, ne? Und das heißt, die werden auch immer nur mehr sophisticated und wahrscheinlich wirst du in Zukunft dann tatsächlich doch auch diese intellektuellen Debatten auch haben können. Oder auch sogar Bots, wenn du die jetzt wirklich auf Twitch übersetzen würdest, so zu programmieren, dass sie auch kurz quasi ein Gedächtnis haben und auch in Konversationen zum Beispiel mit anderen Usern, also innerhalb von Twitch eingehen können, dass quasi Leute auch dann sozusagen Fragen stellen, so. Ja. Hey, was machst du denn gerne bei Premiere Pro so als Chat? Dann antworten die da drauf. Also das ist wirklich eine Kommentar-Chain auch irgendwie entsteht. Und ich meine, das ist ja auf Twitter und so weiter eh schon so, dass das alles voll ist mit Bots. Aber bisher sind die halt alle dumm. Also wenn du auf irgendeinen Tweet gehst und dann jede Antwort ist heutzutage einfach nur irgendeine komische Bot-Antwort oder irgendeine OnlyFans-Antwort. Ja. Und das wird in Zukunft ja nur noch schlimmer werden. Und ich fand es erschreckend, wie gut das funktioniert hat.
Man gehe nur mal gedanklich einen Schritt weiter und überlege sich, dass man diese Bots nicht auf seinem eigenen Stream, sondern auf dem Stream von jemand anderem einsetzt. Und wie sehr man dann jemanden eventuell mit der Macht von womöglich Hunderttausenden, in Wahrheit niemandem, dazu bringen kann, was zu machen, was er oder sie vielleicht gar nicht will oder mit der er sich gar nicht wohlfühlt. Aber was größeren Erfolg oder den Applaus von Hunderttausenden in Aussicht stellt. Und das ist schon, also man sollte ja sowieso nichts ernst nehmen, aber da ist halt schon das Manipulationspotenzial relativ groß.
Also ich meine, aktuell ist es ja nur ein Text-Overlay innerhalb von einer App. Das sind nicht 100.000 individuelle Accounts. Aber der Schritt dahin ist ja jetzt auch nicht unbedingt groß. Also das ist schon alles machbar. Und Alexi Bexi geht halt mit diesen Livestreams, also er hat sich dann so ein bisschen realistisch eingestellt auf irgendwie 20.000 und geht dann halt, das fand ich auch sehr mutig von ihm, geht dann in irgendwie, ich glaube in Hamburg oder sowas, in Läden rein, also in so in kleinere Läden und versucht halt, auch ich finde extrem gut geschauspielert, halt Sachen abzustauben, indem er halt mit dem Chat interagiert und einfach am Anfang fragt so, ey, ist es okay, wenn ich livestreame, ich mache ja gerade so ein Instagram-Live und dann halt so ein bisschen droppt, dass er irgendwie 20.000 Zuschauer hat und dann kriegt er halt teilweise auch echt kostenlos Kaffee, kostenlos irgendwie so Backwaren. Ein paar Stores sozusagen können natürlich nicht sofort einfach eine Koop machen und sagen so, ey, hier ist unsere Karte, melde dich mal oder so. Einer schmeißt sie doch einfach so raus. Aber es ist so, ich glaube, dass das in Amerika tatsächlich noch besser funktionieren würde, weil ich glaube, da sind diese Real-Life-Streamer, die durch die Gegend laufen,
zumindest
so ein bisschen präsenter noch.
An den Küsten, ja.
Ja, genau. So in Texas wahrscheinlich weniger. Aber also in L.A. oder in New York kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du da reingehst und dann streamst und Leute gucken zu und so, dass du dann auch da wahrscheinlich mehr absahen könntest, als er das jetzt in Hamburg geschafft hat. Ja. Aber selbst da hat es überraschend gut funktioniert, wo ich gedacht habe, so im Leben.
Wobei er ja sagt, am Ende im Fazit, dass niemand so wirklich auf das Display seines Handys geguckt hat. Also
genau,
er hätte auch einfach die Frontkamera anmachen können und das wäre so, du streamst gerade. So, und das, also ich glaube, die App hat da jetzt nicht wahnsinnig viel ihm unter die Arme gegriffen.
Er hat einfach diese Ausstrahlung von, das muss ein berühmter Mensch sein.
Der Typ kann vollständige Sätze reden, das muss ein Influencer sein. Wobei, bei Influencer. Moment mal. Naja.
Ja, also ich fand's einfach extrem faszinierend. Ich bin sehr gespannt, wo das noch hingeht. Und so, keine Ahnung. Ich meine, bisher ist halt das Problem bei YouTube-Kommentaren, wenn die von Bots sind, ne, dass die halt immer scheiße sind. So. Aber irgendwie finde ich auch die Idee ganz cool, dass in Zukunft das Internet einfach nur noch voll ist mit Bots. Aber die machen wirklich inhaltlich gute Beiträge.
Ja.
Und dann ist es mir auch egal. Dann habe ich so 1000 Kommentare. Keiner davon hat das Video wirklich gesehen. Keiner davon ist ein Bench. Ich habe eigentlich null Views. Aber 1000 Kommentare, die alle inhaltlich konstruktives Feedback geben und gut auf meine Punkte eingehen, das fände ich geil.
Ist das schon Virtual Reality?
Nein. So ein bisschen. Also wir unterhalten uns eigentlich die ganze Zeit nur mit so Ex Machina-mäßig, so einer AI, die halt den Turing-Test
es waren
bestanden
alles
hat.
Schatten an der Höhlenwand.
Ja. Vielleicht ist es aber auch okay, wenn wir alle von AI abgelöst werden, denn im nächsten Thema geht es um einen TikTok-Trend, der nicht totzukriegen ist. Und zwar, hier ist ein Artikel in der Welt, Experten warnen vor neuem Social-Media-Hype. Und ihr werdet nie raten, was dieser neue Social-Media-Hype ist. Wir haben nämlich gerade vor, keine Ahnung, ein paar Wochen, fühlt es sich an, über genau diesen Hype in grün, oder beziehungsweise in diesem Fall in rot, und jetzt ist er grün, geredet. Es gibt nämlich einen neuen Hotchip, der ja aufgrund der ganzen Berichterstattung rund darum, dass auch, glaube ich, jemand wirklich daran gestorben ist, auch verboten wurde in Deutschland. Also der Hersteller hat gesagt, wir sagen, verkaufen ihn noch einfach gar nicht mehr in Deutschland. Und jetzt gibt es einen neuen und der heißt Saltchip. Und auch die Verpackung ist einfach genau das Gleiche. Und ich glaube, den gab es ehrlich gesagt auch schon länger, aber anscheinend, ist er jetzt ausverkauft. Es gibt hier sogar einen Instagram-Account, der heißt Saltchip Challenge. Der ist relativ klein. Aber die haben zum Beispiel gepostet, und darauf basiert auch dieser Weltartikel vor ein paar Wochen, dass sie komplett ausverkauft sind. Und ich habe auch ein Video gesehen, ein internationales Video, wo jemand diese Salt Challenge macht. Der ist halt so komplett grün, ist auch sehr dick, besteht anscheinend komplett aus Salz quasi.
Ach, der Chip. Ja, Entschuldigung.
Ja. Nicht der Mann, der das gegessen hat.
Der ist nicht grün und dick.
Also wohl, jetzt inzwischen besteht dieser Mann auch komplett aus Salz. Ihm ist grün um die Nase geworden, weil ihm schlecht geworden ist von diesem Chip. Mhm. In diesem Video siehst du halt, wie die ihm quasi einfach, weil der anscheinend so salzig ist, halt einfach nur die ganze Zeit die Spucke dann aus dem Mund läuft und der einfach nur grünen Sabber trieft aus seinem Mund. Okay. Und es sieht extrem eklig aus. Und es ist jetzt das neueste Ding. Und da wird jetzt halt auch wieder davor gewarnt, dass es halt extrem ungesund ist. Also abseits, das sind 2 Gramm Salz. Das klingt jetzt nicht viel, aber das ist halt 1/3 von der empfohlenen Tagesdosis. Und man kann aber von Kopfschmerzen bekommen und es kann einem davon schlecht werden.
Man kann doch auch von Salz sterben.
Ja, ich musste bei dem Saltchip an diese Szene denken in Casino Royale. Also dem James-Bond-Film,
ja.
Da wird er ja vergiftet und seine so schnelle Reaktion ist, er rennt ins Bad, nimmt irgendwie so einen Salzstreuer mit und kippt sich halt einfach den ganzen Salzstreuer in den Hals und mit Wasser, damit er dann kotzen muss.
Ah.
Daran musste ich denken.
Ja, ich weiß gar nicht, inwiefern das beim letzten Mal, als ich in diesem Podcast zu Gast war, zur Sprache kam.
Ich glaube, du hast es verschwiegen. Ich glaube, das hast du
nicht gesagt. Ich glaube, wir haben das nur in unserem Vorgespräch gesagt. Ja, auf jeden Fall, ich war kurz bevor ich das letzte Mal in diesem Podcast zu Gast war, in der Notaufnahme, weil ich weiß gar nicht genau, wie man das sagt. Ich hatte einen Schwächeanfall, heißt es, glaube ich, oder so einen Kreislaufkollaps, der dazu geführt hat, dass ich draußen auf einen gepflasterten Stein mit dem Kinn aufgeschlagen bin und mir das Kinn aufgeschlagen habe. Ich glaube, es wurde gemeinhin als Quetschplatzwunde oder sonst was bezeichnet. War jetzt nicht so schön. Und das hatte ich dir erzählt. Und dann, ich glaube, 1 oder 2 Folgen nach der Folge, in der ich dann zu Gast war, hattet ihr, glaube ich, das erste Mal diese Hot Chip Challenge besprochen. Und ich hatte dir dann, weil ich den Podcast natürlich leidenschaftlich höre, im Anschluss geschrieben und gesagt, du weißt du übrigens, woher ich diese Quetschwunde hatte vom letzten Mal? Ich habe 2 oder 3 Stunden davor diesen Hot Chip gegessen.
Es tut mir leid, dass ich lache, aber es ist
nein, das ist ja völlig
lustig.
Okay. Das, also auch im Rettungswagen haben alle gelacht. Ich auch. Ich fand es, ich habe das, also es tut mir leid, ich habe leider keine spannende Geschichte. Ich habe einfach so einen dummen Chip gegessen. Und ich glaube, kurz danach, oder nicht kurz, 2 Stunden später oder so, irgendwie so ein süßes Kuchenstück drauf und dann ist mein Magen explodiert. Und es, man fühlt es ja, wenn das vom Magen herkommt. Mhm. Und naja. War auch alles okay. Also ich bin dann wirklich nur einmal kurz zusammengeklappt, blöderweise halt nicht auf dem eigenen Körper gehört und sich nicht hingesetzt. So, das ist also größtenteils auch meine Schuld. Aber das hat dann dazu geführt, ist jetzt alles gut verheilt und super versorgt worden, alles gut. Aber was das angeht, bin ich, auch wenn ich noch nie Corona hatte, trotzdem, was das angeht, zumindest das lebende Beispiel dafür, dass es sowas tatsächlich gibt. Also es gibt tatsächlich Leute, die diese Hot-Chip-Dinger nicht vertragen und dann zusammenklappen.
Jetzt haben wir aber natürlich dich als perfekten Interviewpartner hier. Jetzt kannst du mir erklären, was hat dich dazu geritten, das zu machen?
Ja, ich esse schon relativ viel scharf. Und das wollte irgendwann mal in, wo waren das? Irgendwo in der Nähe von Köln ist, glaube ich, die schärfste Currywurst der Welt. Da wollte ich eigentlich schon länger mal mit so ein paar Freunden hin. Und dann kam Corona und dann war so, naja. So, und dann hatte ich irgendwann keine Ahnung wo, in irgendeinem Süßigkeitenladen, hatte ich dieses Ding mal gesehen. Und ich hatte das, glaube ich, vorher bei den Rocket Beans einmal gesehen. Die hatten auch irgendwie so ein Video, wo sie scharfe Sachen gegessen haben und am Ende hatten sie das Ding, um quasi so einmal genullt zu werden im Sinne von, was ist scharf eigentlich? Und ich fand das irgendwie lustig. Es war viel zu teuer, also kompletter Quatsch. Und bin dann auch wieder gegangen. Blöderweise war ich in Begleitung in diesem Süßigkeitenladen und habe das Ding dann wenige Wochen später zum Geburtstag bekommen. Und ein paar Tage später hatte ich das Ding dann probiert, auch gegessen, unter Aufsicht sozusagen. Und es war nicht schön. Es ist auch, jeder, der gerne scharf isst, der weiß auch, dass nicht alles, was scharf ist, gut schmeckt. Und das ist definitiv nicht appetitlich, weil es wahnsinnig staubig ist. Das fühlt sich an, als würdest du in den Auslass deines Staubsaugers beißen, ist furchtbar. Und danach brennt halt alles und du kannst literweise Milch wegkippen und das regt sich dann so eine Viertelstunde später oder so, ist die Sache auch wieder vorbei. Und so habe ich zumindest gedacht. Und dann sind wir irgendwie noch Kuchen essen gegangen und dann nach einem Stück Kuchen habe ich schon gemerkt, so, mein Magen ist ein bisschen flau, ist ja zum Glück nicht so weit nach Hause, ich gehe schon mal los. Ja, ich bin nicht mehr zu Hause angekommen, sondern inzwischen umgeklappt.
Ja.
Also es war jetzt kein, kein aufklärerischer oder irgendwie sonderlich intelligenter Gedanke dahinter, diese Sachen zu essen. Und das ist vielleicht auch ein gutes Indiz dafür, dass man es vielleicht auch nicht hätte tun sollen.
Ja, sollte man auf keinen Fall. Ich glaube, der Salzchip ist vielleicht ein bisschen weniger gefährlich. Ich habe jetzt hier gerade noch von heute eine Pressemitteilung gefunden von der Verbraucherzentrale Hessen. Und die warnen vor diesem Salzchip auch und sagen, nach dem Hotchip kommt jetzt das Gleiche. Ich glaube, darauf basiert auch dieser Weltartikel. Und die haben aber so eine interessante Herleitung, warum sie davor warnen. Und ne, also zum einen, das ist einfach zu viel Salz und man kann davon Brechreiz, Kopfschmerzen und sehr großen Durst bekommen. Aber mit einem Grund, warum sie sagen, dass es gefährlich ist, die Chips sollten nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen. Bei einem 2- bis 3-jährigen Kind mit 12 Kilogramm Körpergewicht könnten schon 6 Gramm Salz am Tag lebensbedrohlich sein.
Ja,
das wären 3 Chips. Ja. So, das Ding ist halt, das klingt halt so, ich weiß nicht, ob das die Verbraucherzentrale sich die Packung angeguckt hat, aber in dieser Packung ist ja nur ein Chip drin. Also glauben die... Also ich meine, ich will jetzt nicht die Gefahr von diesem Chip runterreden, aber ich fand das gerade lustig, weil welches Kind stößt auf so 3 riesige Papppackungen im Alter von 3 Jahren, denkt sich, ja geil, pack die alle 3 aus und ist dann auch in der Lage, alle 3 davon zu essen, nachdem ich gerade einem erwachsenen Mann dabei zugeguckt habe, wie ihm das ganze Ding wieder sabbernd aus dem Mund rausgeflossen ist, weil es so eklig war?
Ja, nur in dem Fall, wenn du es gesehen hast. Also ich weiß, Kinder essen ja alles. Die essen ja teilweise auf sich
vielleicht,
selbst.
Ja, aber, weiß ich nicht. Aber, ja. Ich finde jetzt so das Szenario, dass ein Kind 3 Salt-Chips findet und isst.
Ja.
Unwahrscheinlich.
Aber vielleicht ist einer schon reif, um ins Krankenhaus zu müssen. Und das ist ja vielleicht also auch nicht unbedingt gern gesehen.
Lasst keine 3-Jährigen an TikTok-Challenges teilnehmen. Das ist einfach das Learning der Verbraucher.
Aber wer denn sonst, Robin?
Das ist die Zielgruppe.
Ja,
ja, also das ist ein TikTok-Trend mal wieder oder generell irgendeine Challenge und was weiß ich. Also ja, macht es nicht. Es gibt noch eine andere Challenge, die ich ganz interessant fand, weil das war unter anderem beim Standard. Weil ich denke, ich sehe immer so Artikel, ne? Also wir haben natürlich auch so ein bisschen ein Auge dafür, weil wir für diesen Podcast natürlich darauf achten. Aber jedes Mal, wenn ich so eine Headline sehe, denke ich so, ha, okay, habe ich nicht mitbekommen, was ist los? TikTok-Gurt-Hack im Flugzeug sorgt für Entsetzen, schreibt der Standard. Und dann dachte ich, okay, what the fuck, erwürgen sich Leute mit dem Gurt im Flugzeug, was passiert, was ist los? Ist das die Lösung für das Boeing-Problem? Was passiert genau. hier?
Hätte man die Tür einfach nur mit einem Gurt befestigt?
Genau, das ist der Hack. Der Hack ist jetzt, die Leute fesseln sich mit dem Gurt ans Flugzeug, damit sie beim Wegfliegen der Tür nicht rausgesaugt werden. Nee, anscheinend ist es genau das Gegenteil. Leute binden sich den Gurt um die Füße. Also die setzen sich quasi so, ich könnte das zum Beispiel nicht machen als jemand, der 1,94 groß ist. Aber die Leute setzen sich quasi so mit den Füßen so hockend auf den Sitz so ein bisschen.
Genau, sodass die Fersen auf der Sitzfläche sind.
Genau, die Fersen auf der Sitzfläche und so quasi so an sich so rangezogen. Und dann nutzen sie den Gurt, um die quasi festzuhalten und festzubinden an ihrem Körper, damit sie dann chillig schlafen können. Das soll angeblich, soll es eine bequeme Haltung sein und halt irgendwie, ja, entspannend, keine Ahnung.
Genau, ich habe das auch zuerst gelesen, was diese Haltung sein soll, habe sie mir dann vorgestellt und dann gedacht, das kann ja nicht sein. Also das ist ja nicht bequem, das ist ja einfach nur weird. Und habe dann die Videos gesehen und nein, es ist wirklich tatsächlich genauso. Es ist Embryonalstellung und dann quasi fixiert mit dem Gurt. Und es gibt diese schöne Formulierung beim Standard, blablabla, sieht man Passagiere, wie sie ihre Knie zur Brust ziehen, sich den Gurt um die Knöchel legen und diese Position als bequem verkaufen. Das ist schon skeptischerweise den Artikel geschrieben. Ich glaube nicht.
Das, was mich aber noch skeptischer gemacht hat als diese Beschreibung, ist das Video, was direkt unter diesem Satz beim Standard verlinkt ist. Dieses Video, das ist das erste Video in dem Artikel. Wir haben jetzt nicht runtergescrollt und haben einfach irgendein random Beispielvideo genommen. Nee, das ist das erste Video, mit dem sie uns diesen Trend in diesem Artikel verkaufen, als ein Entsetzen verursachender TikTok-Trend. Dieses Beispielvideo hat, ihr könnt ja mal raten, wie viele Likes hat dieses Video? Wie viral ist dieser Trend? Wie viele Kommentare hat dieses Video?
Ja, gebt jetzt auf eurer Fernbedienung die Zahl ein, die ihr ratet. Genau. Und im Teletext auf Seite 294.
Ich verrate euch die Antwort, ihr müsst nicht im Teletext gucken. Es sind 45 Likes und 3 Kommentare.
Viral.
Von dem krassen Beispielvideo, um zu zeigen, dass es ein erschreckender Trend ist. So, Und darunter, der nächste Satz ist dann, die Anleitung für die Katastrophe sei das, ist unter anderem in der Washington Post zu lesen. Die Washington Post sind also die offensichtlich, von denen der Standard auch diese News her hat und die als erstes darüber berichtet haben. Und jetzt denkt man natürlich, okay, vielleicht hat der Standard einfach halt sich halt so ein deutsches oder ein österreichisches, keine Ahnung, was Video genommen, das ist halt nicht ganz so viral wie die Originale aus den USA. Und dann klickt man auf den Link rüber zu Washington Post. Und was ist das erste Beispielvideo in dem Washington Post-Artikel für diesen ersetzend auslösenden Trend? Ja, es ist halt genau dieses Video. Also das ist, die haben es halt auch aus diesem Artikel. Das heißt, was für Trend, Leute? Was für Trend? Sie haben dann noch ein zweites Beispiel weiter unten von einer Creatorin, die Spanisch ist es, glaube ich, ihre Caption hat und auch Text drin hat. Also das ist international, gibt es nicht nur in Amerika. Dieses Video hat immerhin 2321 Likes und 58 Kommentare. Aber das ist ja jetzt auch immer noch kein Trend. Und das sind die einzigen zwei Beispiele, die zeigen, dass gerade jede zweite flugreisende Person krass ihr Leben gefährdet, weil sie im Falle einer, indem sie an der Boeing-Maschine sitzt, sterben könnte, weil man natürlich dann nicht gesichert ist im Falle von Turbulenzen oder wenn mal wieder eine Tür abfällt.
Ja, also vielleicht an dieser Stelle erstmal, wenn ein Artikel, Titel, eine Überschrift mit bla 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 sorgt für Entsetzen betitelt ist und nicht gesagt wird, wo, dann ist das egal.
Weil bei irgendjemand dem ist immer Autor entsetzt. Oder der Autorin dieses Artikels.
Sorgt bei mir persönlich für Entsetzen. Aber um ehrlich zu sein, Raufasertapete an der Decke sorgt bei mir persönlich auch für Entsetzen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Grund dafür, dass der Standard was darüber schreibt. Und was hier so ein bisschen fehlt, ist so das Autoritätsargument, ne? Also zu sagen, so, wir haben mit Flugbegleitern gesprochen und die haben uns gesagt, seit 3 Wochen sind wir hier komplett irgendwie die Leute am Maß regeln, weil die sich hier permanent an den Knöcheln irgendwie festschnüren und jedes Mal, wenn wir eine leichte Turbulenz haben, gehen die so face first in den Sitz davor und das ist halt einfach nicht schön. Fehlt halt, weil unter Umständen vielleicht gar nicht mal so häufig tatsächlich praktiziert.
Wir haben das natürlich dann nochmal selber recherchiert, weil aus irgendeinem Grund haben sowohl der Standard als auch die Washington Post nicht das viralste Video von diesem Trend mit reingenommen, sondern eben diese zwei halt kaum Views haben. Und ich habe tatsächlich noch eins gefunden, das ist ein bisschen viraler gewesen. Das hat, glaube ich, 1,2 Millionen Views oder so und hat auch 17.000 Likes. Das ist von einer Creatorin, die selber auch ein bisschen größer ist. Also die hat 362.000 Followern. Metzing Goldsby. Keine Ahnung, das ist der Name. Und da ist es tatsächlich ein bisschen viraler, das hat 128 Kommentare auch und so. Also da haben es ein bisschen mehr Leute mitbekommen. Aber jetzt, um nochmal das Thema, ist es jetzt ein TikTok-Trend zu erklären. Ich persönlich, als Deutschlands führender Podcast-TikTok-Experte, sage euch, das ist kein Trend. Das ist ein nicht mal virales Video. Es hat eine gute Performance.
Wird das überhaupt als Trend bezeichnet? Weil es wird ja zumindest beim Standard als Hack bezeichnet.
Ja, okay, vielleicht sagen sie auch gar nicht, es ist ein Trend, sondern es ist einfach
das
nur ein...
Bei der Washington Post?
Ja, sie sagen, er macht die Runde. Der Tipp macht die Runde.
Okay,
der gut. Tipp macht die Runde, weil es 3 TikToks gibt, die darüber reden. Er hat die Runde gemacht bis nach Mexiko.
Es ist natürlich aber auch, glaube ich, also so rein soziologisch ist das, glaube ich, auch so ein bisschen so das Anfeuern von so Altklugheit, ne? Also sich das anzuschauen und zu sagen, die Jugend von heute wieder ist sich irgendwie permanent am Sitz festbinden und macht sich da unsicher und jetzt habe ich ein bisschen was, um mich aufzuregen, ist jetzt nicht vielleicht unbedingt das irgendwie ein PSA nötig oder so.
Nee, aber ich finde es reiht sich so ein in dieses seltsame Triangle aus so Headlines machen über Stories, die eigentlich gar keine sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert an dieses Thema, wo es hieß, als Creed 3 oder was auch immer, welcher Teil es war, im Kino war letztes Jahr, wo irgendwie der Trend war, alle Leute im Kino verprügeln sich gegenseitig die ganze Zeit. Davon hat auch nie irgendjemand wieder was gehört und ich glaube, bis heute hat auch kein einziger jemals die eigentliche Challenge dahinter entdeckt, die angeblich dafür verantwortlich waren. Das war ja damals, glaube ich, nur ein Polizist, der irgendwie gesagt hat, so, wahrscheinlich ist es TikTok. Und dann gibt es ja sozusagen diese andere Spitze von diesem Dreieck. Und das ist, dass es mal diese News gab, dass Facebook irgendeine PR-Firma dafür bezahlt hat, schlechte News über TikTok zu verbreiten.
Ja.
Das ist auch schon ein bisschen her. Also, dass das quasi so gesiedete Angstmache war. Und auf der anderen Seite, dass halt Leute tatsächlich dumm sind. Das ist das Dreieck. Das ist das TikTok-Dreieck der TikTok-Challenges. So, manchmal sind Leute tatsächlich dumm, manchmal ist es Clickbait, manchmal ist es gezielte Desinformation. Irgendwo dazwischen ist die Wahrheit von TikTok-Challenges.
Ja, ja. Und man muss ja auch den Journalismus zumindest insofern in Schutz nehmen, weil es gibt selten auf gerade so schnelllebigen Plattformen wie TikTok eine Sache, die sehr groß ist und sehr dumm, sondern es gibt sehr viele Sachen, die sehr dumm sind gleichzeitig, aber die sind dann halt, die nehmen sich dann alle so ein bisschen sozusagen die Publicity und bleiben dann alle so unter so einem gewissen Niveau, aber sie sind alle gleichzeitig da und sie sind alle gleichzeitig sehr, sehr dumm.
Ich finde, also manchmal, wenn wir so Sachen haben wie das jetzt, bin ich sehr traurig, dass es kein Lästerschwestern-Merch gibt, weil ich würde mir gerne so solche Sätze auf so T-Shirts drucken. Ich finde, das war sehr weise, was du gerade gesagt hast.
Ja, danke. Zum Beispiel eine Sache, die sehr dumm ist. Ja.
Genau, das ist eine gute Überleitung. Darfst du gerne machen.
Gut, ja. Also während sich andere Leute, weiß ich nicht, schaufelweise Bananen reinhauen und andere Leute sich irgendwie an den Knöcheln im Flugzeug strangulieren. Also gibt es natürlich die, ja, ich möchte das ehrlich gesagt nicht lustig ausdrücken, die durchaus mit gewisser Wahrscheinlichkeit als vollkommen rechtsextrem zu betrachtende Partei AfD, die sich auf TikTok komplett die Blöße gibt. Ich weiß es nicht.
Ja, also die auch irgendwie in letzter Zeit, finde ich, medial. Also gerade AfD auf TikTok ist, ich denke mal auch wegen Wahljahr aktuell und so weiter und weil auch einfach da viel passiert, ist irgendwie gerade ein riesiges Thema in letzter Zeit. Also es gab da jetzt mehrere Fälle von Berichterstattung, auch von so Gegenbewegungen und so weiter, Artikel bei ZDF heute und beim Volksverpetzer und so weiter. Und jetzt zuletzt, und das ist jetzt gerade, deswegen ist es heute nochmal brandaktuell, heute, also stand heute, wir nehmen gerade am 21.03. auf, kam heute die News, dass TikTok jetzt die Reichweite drosselt von dem Mann, der da sozusagen als einer der ja, Vorreiter der AfD die ganze Zeit auch kritisiert wurde, nämlich der AfD-Politiker Maximilian Krah, der unter anderem geile Sachen raushaut, wie jeder das war die richtig gut.
Ja.
Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu. Finde ich schon mal eine gute Hook. Also ja, TikTok verstanden auf jeden Fall.
Mhm.
Die Antwort ist, schau keine Pornos, wähl nicht die Grünen, geh raus in die frische Luft. Ich finde, das sind Weisheiten, die machen Sinn. Wenn du keine Freundin hast, dann ist die drei Dinge, die dir dafür helfen, ist auf jeden Fall keine Pornos zu gucken, raus in die frische Luft zu gehen. Also auch nicht mal irgendwie irgendwo hin, wo man Leute kennenlernt, sondern einfach an die frische Luft.
Ja.
Und die Grünen nicht wählen. Weil das ist nämlich das Ding. Also wenn du die Grünen wählst, dann kriegst du keine Freundin. Das ist nee. Ganz klar. Die Frauen riechen das.
Genau. Und an der frischen Luft wachsen ja bekanntlich die besten Frauen.
Ja, also der Typ haut einfach Sachen raus, die einfach nicht, ja, keine Ahnung, nicht gut sind, nicht klug sind und auch teilweise auch einfach extrem problematisch sind, wie zum Beispiel, ich glaube, eine seiner Hooks in einem der Videos war irgendwie so, unsere Vorfahren waren keine Verbrecher.
Ja, wir müssen das so. Nicht, also ich finde das Wort problematisch immer so lame, weil das immer so,
du hast recht.
Abwägen, also ja. Es ist halt einfach fucking beschissen.
Ja, finde ich, das trifft's besser. Ja, auf jeden Fall, also wir wollen auch gar nicht darüber diskutieren, dass dieser Mann und die Sachen, die er auf TikTok macht, abgrundtief scheiße sind, da müssen wir nicht drüber diskutieren. So, das ist halt einfach so, ne? Also den mögen wir nicht. Was ich aber ganz spannend finde, ist die Panik dahinter, weil es die ganze Zeit darüber geredet wird, ich finde es gut, dass wir darüber reden. Ich finde gut, dass darüber geredet wird und darüber Berichterstattung gibt. Aber auch hier, ähnlich wie bei diesen Challenges, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass durch die mediale Aufmerksamkeit, ne, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite finde ich es gut, dass drüber geredet wird, weil wie gesagt, TikTok hat deswegen jetzt reagiert und die Reichweite eingeschränkt, das ist gut. Auf der anderen Seite, ne, weil er verbreitet halt auch einfach Desinformationen und Sachen, ne, sie haben ihn jetzt nicht eingeschränkt, weil er ein AfD-Politiker ist, das muss man vielleicht dazu sagen, sie haben ihn eingeschränkt, weil er halt Scheiße labert, so, und das ist halt egal, welcher Partei du angehörst, so, das ist halt nicht gut. Und der Typ hat aber nur 39.000 Follower. Und es wird die ganze Zeit so ein bisschen so dargestellt, als wäre so, dass so, keine Ahnung, jeder Mensch in Deutschland macht TikTok auf, direkt erstmal ein Krah-Video in dem Feed gehabt. So war das in letzter Zeit, so auch ein bisschen in der Berichterstattung, so AfD riesig auf TikTok, riesig, 39.000 Follower ist absolut nichts. Ich habe mehr Follower auf TikTok und ich poste nix auf TikTok. So, ich sollte vielleicht mal mehr machen, aber das ist lächerlich wenig. Und nur mal so als Vergleich, Karl Lauterbach angeblich auch, vielleicht so ein bisschen als Reaktion darauf. Ja, weil er hat nämlich sogar gesagt, wir dürfen einflussreiche soziale Medien nicht der AfD überlassen. Über TikTok erreicht man besonders junge Menschen sehr gut. Das Medium ist eine besondere Herausforderung, aber auch eine große Chance. Das hat Karl Lauterbach gesagt. Also anscheinend unter anderem, weil er denkt, wenn er das nicht macht, überlässt er das Feld der AfD, hat er natürlich auch recht mit, die anderen Parteien sind da nicht so gut unterwegs bisher.
Ja.
Hat jetzt einen TikTok-Kanal gestartet, ja? Und zwar mit zwei Videos. die absolut scheiße sind. Also, ich möchte, also, lieber an Karl Lauterbach, aber das sind keine guten TikToks. Der ist ja einfach bei Hart aber fair und macht quasi einfach eine Instagram-Story. Nicht mal eine Instagram-Story, der macht einfach, aber das passt halt einfach zu Karl Lauterbach. Vielleicht ist es deswegen auch sogar gut, weil die Leute ihn deswegen feiern, weil es halt einfach so scheiße ist. Es ist einfach kein gutes TikTok. Aber er ist einfach bei Hart aber fair mit Louis Klamroth und Sascha Lobo und sagt so, yo, ich mache jetzt TikTok. Und dann hat er nochmal so ein TikTok so, ja, die Aufnahme ist fertig jetzt von Hard Aber Fair.
Und, okay. Also so.
Und das, ja. Das ist wirklich, er hat einfach TikTok nicht verstanden. Aber hat direkt 28.000 Follower innerhalb von wenigen Tagen jetzt mit diesen zwei TikToks. Und der AfD-Politiker hat halt nur 39.000. Also ich glaube, hier wird so ein bisschen überspitzt, wie viel Impact die dann doch haben.
Von meiner bescheidenen Außenwahrnehmung als jemand, der nicht TikTok nutzt, so habe ich das so verstanden, dass Follower auf TikToks so absolut gar nichts wert sind, sondern dass die überhaupt keine Aussagekraft darüber haben, was denn man so tatsächlich an Reichweite umsetzen kann.
Ja, aber auch von den Views her hat Karl Lauterbach das erste Video 1,3 Millionen Views, das zweite 141.000 Views. Ne?
Okay.
Und klar, ich meine hier, Maximilian Krader ist jetzt eingeschränkt, aber wenn wir uns auch die älteren Videos angucken, er hat schon ein paar viralere Hits, ne? Also er hat schon ein paar Hits, die auch irgendwie so ihre 100.000 Views haben, ne? Aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen weiter runter scrolle, ne? Ich habe bisher jetzt, ne? Okay, hier ist eins, das hat 1,4 Millionen Views und das ist dieses, jeder dritte Junge hat noch keine Freundin, wählt deswegen nicht die Grünen.
Ja.
Und ansonsten, ich meine, der hat hier schon ein paar, die so 100.000, 200.000, ne? Also der hat jetzt auch in letzter Zeit, und wahrscheinlich ist das auch so der Punkt, wo quasi diese Panik losgetreten ist, hat er schon so einen Run, so, insbesondere nach diesem, jeder dritte Junge hatte noch keine Freundin, hat er so eine Reihe an Hits, die so 100.000, 50.000, 100.000, 700.000, 60.000, 60.000, 200.000, 70.000, 280.000. Aber das ist halt, also wie gesagt, das ist vergleichbar mit sozusagen, was ich auch auf TikTok hatte, als ich Reichweite gemacht habe. Da hat niemand Artikel drüber geschrieben. Oh mein Gott! Weißt du, was ich meine? Also, ich will das gar nicht runterspielen. Ich finde es wichtig, dass wir drüber reden und sozusagen gerade, weil das halt gefährlich ist, dass die junge Menschen hier indoktrinieren über diesen Shit. Und das, wie gesagt, er ist halt auch nicht der einzige Politiker, der das macht. Aber ich frage mich halt immer wie sehr spielt das jetzt rein, weil jetzt gerade auch heute dieses der wird eingeschränkt, ne, gibt es natürlich bei jedem Newsmedium der Welt jetzt gerade einen Artikel dazu, ne? Also da ist gerade richtig viel. Und was ich ganz spannend fand, Martin Fuchs, der ist auf Twitter unterwegs als der Wahlbeobachter, der hat das ausgewertet, ne? Es geht ja jetzt insbesondere, also Maximilian Krah ist ja für die Europawahl Kandidat, und der hat das ausgewertet, wie die unterschiedlichen Parteien auf TikTok unterwegs sind und hat sich alle 96 MEPs da angeguckt. Von denen sind 37,5% auf TikTok, 62,5% nicht. Und wenn man sich das mal absolut anguckt, haben die Grünen, also die Grünen haben mit 12 von 21 MEPs absolut mehr als die von der AfD. Die haben nämlich aktuell 8 von 9 da. Das ist zwar prozentual weitaus mehr, also die AfD ist einfach sehr viel besser da drin, all ihre MEPs auf TikTok zu bringen, aber in der Masse sind auch, ne, auch die anderen demokratischen Parteien haben ja auch noch Leute da, ne, sind die demokratischen Parteien da schon noch besser unterwegs. Insbesondere auch der sozusagen inzwischen Ex, also als er diese Auswertung gemacht hat, war er noch MEP, aber inzwischen ist er zurückgetreten. Das ist Malte Gallet, ein sehr junger Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Der hat zum Beispiel einfach dreimal so viele Likes auf TikTok wie Maximilian Krah.
Okay.
Und auch Martin Sonneborn zum Beispiel von der Partei ist auch teilweise, was Follower angeht, besser vertreten. Wobei man schon sagen muss sozusagen, ne, also Maximilian Krah ist schon auch gerade im Verhältnis zu allen anderen und jetzt, wo Malte Gallet auch zurückgetreten ist, schon einer der führenden Leute. Ne? Und jetzt, ich glaube, teilweise führt er jetzt auch Statistiken an. Insbesondere, was auch spannend ist, er hat halt einfach pro Video im Durchschnitt schon auch ganz gute Views mit 150.000 und das ist auch mehr als andere. Also ist jetzt nicht so, als wäre der nicht relevant, und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass die anderen Parteien einfach mehr TikTok machen. Das finde ich gut. Aber gleichzeitig hatte ich so ein bisschen das Gefühl in der Berichterstattung in den letzten Wochen, dass sozusagen das Problem als solches natürlich ein wichtiges, was man diskutieren sollte, aber so wie es sozusagen dargestellt wurde, ist mehr so, also ich hatte das Gefühl, die Leute denken so, oh, alle Kids gucken AfD-Videos die ganze Zeit auf TikTok. Und ich glaube, das ist halt nicht so. Ich glaube, es gibt natürlich abseits von den MEPs noch ganz viele andere Accounts, über die man auch reden müsste, ne, von Leuten, die im Bundestag sitzen oder in in Landtägen sitzen und so weiter, die auch krasse Reichweiten haben und wo andere Parteien auch krass hinterher sind und mehr machen sollten. Aber insbesondere dieses so jetzt wird mein TikTok-Account gedrosselt.
Ja, also ist so rein von den Zahlen her, ich muss gestehen, wahrscheinlich müsste man dann nochmal so eine qualitative Auswertung machen, weil das natürlich auch wahnsinnig viel mit dem Messaging zu tun hat. Während so jemand wie Maximilian Krah natürlich so sehr so auf Rechts und auf Männerrechtler und sowas geht und so ein sehr klare politische Message hat, die mehr oder weniger komplett im Imperativ formuliert ist, so sind natürlich, wenn ich jetzt mal so abstrahiere, Karl Lauterbach, der einfach nur bei Markus Lanz die Kamera hochhält und irgendwie so schief da reinlinst und sagt, Leute, so, das ist natürlich, das bringt mich jetzt nicht dazu, SPD zu wählen. Und sonst was. Also das ist, da ist jedes Interview von Karl mit Karl Lauterbach in der Heute-Show sicherlich bessere PR. Und da trennt sich vielleicht die Spreu vom Weizen auch ein bisschen. Also nur die Existenz von Accounts und die Reichweite von diesen Accounts gegeneinander auszuspielen, ist vielleicht tatsächlich nicht der Weisheit letzter Schluss.
Also ich glaube, um das nochmal festzuhalten, ne? Also ich finde es gut, dass darüber gesprochen wird. Ich frage mich immer sozusagen, was ist der richtige Weg? Weil natürlich sozusagen solche Berichterstattungen und dass es so eine vielleicht größer gemacht wird, als es eigentlich ist, im Zweifel es dann tatsächlich so groß macht, wie man gesagt hat, dass es ist. Ne? Also wie bei diesen Challenges, dadurch, dass alle drüber reden, gucken sich es alle an und dadurch wird es dann tatsächlich relevanter, als es eigentlich war. Auf der anderen Seite ist es natürlich super wichtig, dass darüber geredet wird, weil es schon ein Riesenproblem ist, dass eine in mehreren Bundesländern gesichert rechtsextreme Partei diese Plattform so ein bisschen schon im Verhältnis zu den anderen, jetzt nicht absolut, aber im Verhältnis zu den anderen, kapert und diese ganzen anderen Parteien offensichtlich es nicht Kraft kriegen, größtenteils diese Plattform zu verstehen.
Vor allem mit ihrer Botschaft und der Formulierung ihrer Themen, ja sozusagen am Elternhaus vorbei direkt zu den Kindern will.
Ja.
Und das ist natürlich egal, um welche Inhalte sich das handelt. In diesem Fall nur noch mehr, zumindest erwägungsbedürftig.
Ja, und das ist, ich finde, was du ansprichst, ist mega interessant, nämlich dieses am Elternhaus vorbei. Und ich persönlich glaube halt, ich glaube, das ist das, was mich eigentlich wurmt. Alle reden über einen so einen Politiker mit 39.000 Followern. Ne? Mhm. Ich meine, wir hatten das ja neulich auch mit Hoss und Hopf und so weiter als Podcast, wo das ein ähnliches Thema war. Aber dass die Leute, die in diesem TikTok-Funnel oder generell in diesem Social-Media-Funnel die Leute sozusagen in diese AfD-Talking-Points reinbringen und gerade jetzt auch Kinder damit reinziehen und sozusagen, ne, wie bei dieser Hoss und Hopf-Geschichte, irgendein 14-Jähriger, der dann plötzlich anfängt, so, ja, warum bezahlt die deutsche Bundesregierung Radwege in Peru? Und du denkst so, hä, woher weißt du was, wovon redest du? So das kommt meiner Meinung nach ja nicht davon, dass ein Mitglied des Parlaments Content auf TikTok macht, sondern das kommt eher von diesem kompletten Netzwerk drumherum an Content-Creatern, die viel problematischer sind, weil sie halt eben nicht so in der Beobachtung stehen, weil sie eben keine Politiker sind. Und die auch als viel glaubwürdiger für Kinder rüberkommen, weil das irgendwelche Influencer sind, die sagen, guck mal hier, ich fahre meinen Lamborghini und keine Ahnung was und dann rechten Shit raushauen und eben, weil sie keine Politiker sind, auch gar nicht sozusagen als so, sozusagen die werden wahrgenommen als, das ist mein bester Kumpel und nicht als, ah, okay, interessant, ein Politiker.
Genau, und vor allem so vermeintlich Leute ohne Agenda. Das ist ja besonders der Rechten wahnsinnig wichtig zu sagen, ja, ich rede ja hier einfach nur über so ein paar Themen, die mich so ein bisschen interessieren. Aber dass dahinter ja ein Überzeugungswille ist, ob man jetzt persönlich, karrieretechnisch, finanziell davon profitiert, erstmal davon ausgenommen. Aber da drin ist ja ein Überzeugungswille, der ja erstmal per se dafür sorgt, dass man die Sachen nicht mehr objektiv oder auch nur intersubjektiv sieht. Und genau, da ist dieser Teppich an Leuten, die dir vermeintlich irgendwie gleichgestellt sind, die auf Augenhöhe mit dir sind, die einfach nur mal über die Sachen reden, über die sie reden wollen.
Besorgte Bürger.
Ja, genau, die einfach mal so, das ist mein Thema von heute. Zufälligerweise drehen sich alle irgendwie um Migration, komisch, naja, was soll's. Und dadurch sozusagen so ein Grundrauschen erzeugen, durch die so Leute wie Krah überhaupt erst funktionieren können. Weil wenn man sich den mal aus einer anderen Bubble, so wie unsere, die halt dieses Grundrauschen nicht mitbekommen, geschweige denn irgendwie mühsam rausgefiltert hat. Wenn man den dann plötzlich einmal sieht, das ist ja halt wie so direkt von 0 auf 100 starten und da kannst du ja nichts anderes machen als lachen, weil du den Weg zu diesem Gedankenkonstrukt ja gar nicht mitgegangen bist. Und dann siehst du da jemanden über irgendwelche, dass du keine Pornos gucken sollst, weil du sonst keine Freundin findest, was komplett bescheuert ist, da musst du ja natürlich lachen. Aber Leute, die sozusagen diesen langsamen Treppenlift gefahren sind, um da hinzukommen, für die ist das natürlich so der nächste logische Schluss.
Ja, ja, voll. Und ich glaube, das ist das viel Gefährlichere. So. Weißt du, was auch gefährlich ist?
In Anbetracht des kommenden Themas bin ich gespannt.
Ich weiß gar nicht, ob es so gefährlich ist. Aber ich persönlich würde nicht an einer Gameshow teilnehmen, wo über 1000 Leute dabei sind, von jemandem, der in der Vergangenheit Squid Game in Real Life veranstaltet
hat. Das ist, ich hatte ja auch das letzte Mal, als ich hier war, so ein bisschen über Mr. Beast abgerantet, was zumindest einigen im Subreddit ganz wohl aufstehst, was mich gefreut hat. Ich hatte nämlich so ein bisschen die Befürchtung, ich stehe auf so einer Insel. Aber dieses Mr. Beast macht Squid Game in Real Life, mhm, ist der Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, holy shit, der Typ rafft ja gar nichts mehr. diese Serie, die offensichtlich eine mehr oder weniger direkte Kritik an dem Kapitalismus ist und dass Leute alles mit sich machen lassen, um auch nur die Chance zu haben, irgendwie sich finanziell rehabilitieren zu lassen. Und dann kommt Mr. Beast und sagt, lol, Leute im Onesie, hier kann man, wir spielen jetzt Kinderspiele. Das ist so furchtbar. Einfach komplett an der eigentlichen Message vorbeigucken und sagen, oh, das hat ja viele, das geht ja bei Google Trends richtig ab, dann machen wir das jetzt auch. Echt, das tut mir leid, aber das ist so furchtbar. Ja, und dementsprechend jetzt der nächste logische Schritt.
Ja, Mr. Beast, ich glaube, wir hatten das schon mal kurz besprochen. Also es gab so einen riesen Deal. Ich glaube, wurde das so gemunkelt, dass irgendwie für 100 Millionen Dollar oder irgend so eine crazy Summe Mr. Beast irgendwie so einen Deal eingegangen ist mit Amazon Prime, also mit Prime Video. Und jetzt wurde sozusagen, das gibt es auch noch nicht so wirklich viel Infos zu, aber jetzt wurde die erste Show angekündigt und da geht es wohl um ein Preisgeld von 5 Millionen Dollar. Über 1000 Leute sollen teilnehmen. Er wird es moderieren und ist der Executive Producer und er macht es explizit mit Amazon, weil er gesagt hat, die haben ihm die kreative Kontrolle komplett gegeben und soll quasi Mr. Beast sein, aber mit krassem Budget und nicht wie eine normale Game Show.
Ach so.
Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, das klingt nicht geil. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade auf Amazon Prime auch mir mal eine Folge von The 50 angeguckt. Da geht es darum, dass Amazon Prime quasi auch schon Squid Game gemacht hat, aber in halt absolut scheiße. Also The 50 ist, die haben 50 Reality-Stars genommen und in so eine Villa in Frankreich eingesperrt. Und das sind ja wirklich so Leute von Bachelor, Leute von Tour to Handle, Leute von Ich bin ein Star, hol mich heraus. Keine Ahnung, ich meine, ich habe 99% davon nicht gesehen, deswegen.
Ja, und 99% davon waren in allen von diesen Sendungen, die du gerade aufgezählt hast, schon mal.
Ja, die kennen sich auch alle irgendwie untereinander. Die einzige Person, die ich tatsächlich kannte, war Anna von Too Hot to Handle und Ehrenmann Marius von TikTok, der auch, glaube ich, bei irgendwie das große Promi-Büßen oder Promi-Big-Brother oder irgendwie sowas halt dabei war. Und der ist dabei, also quasi als TikTok-Star, der ja auch hier lange in diesem Podcast Thema war, weil der irgendwie so eine Schwangerschaft gefaked hat mit seiner anderen TikTok-Freundin.
Ja.
Und die müssen dann so in das, also es ist wirklich offensichtlich Squid Game und es ist abgekupfert davon, weil die haben auch so Game Master in so Tiermasken und dann werden die auch in so ein, so mit vier hohen Wänden abgesperrtes so Foyer sozusagen draußen gesperrt, genau wie in dieser ersten Szene in Squid Game, wo die dann alle abgeschossen werden, wenn sie hier, also dieses, Was ist das deutsche Äquivalent da, wenn du immer stehen bleiben musst, wenn du angeguckt wirst? Keine Ahnung.
Ja, genau.
Ja, dieses Spiel halt, ne? Das ist ja bei Squid Game, dann werden alle erschossen, so Spoiler, haha. Und in dem Fall ist es genauso, nur halt, dass sie in so einem Quadrat stehen müssen, was auf dem Boden eingezeichnet wurde und dann werden sie von allen Ecken abgeschossen und die Person, die halt in dem Quadrat stehen bleibt und nicht abgeschossen wird, kommt halt weiter. Und das ist halt wirklich einfach 1:1 so diese Squid Game Spiele. Nur, dass die Leute zwischendrin halt einfach noch die ganze Zeit Beef miteinander haben. Das ist quasi cool. Deren Ergänzung. Und ich habe es eine Folge lang ausgehalten, aber einfach nur, weil ich dann am Ende sehen wollte, okay, was ist der Twist? Und es gibt dann einfach keinen. Es ist einfach eine richtig schlechte Show. Und das ist halt auch immer so ein Prime. Und deswegen denke ich jetzt, vielleicht ist es nicht so gut, dass sie ihm die komplette kreative Kontrolle geben. Und ich bin mal gespannt. Also, weil wenn es wirklich einfach nur ein Mr. Beast Video ist, nur halt mit ein bisschen mehr Budget. Weil Mr. Beast hat ja schon extrem viel Budget. Also das ist ja einer der bestfinanziertesten YouTube-Kanäle auf YouTube. Also ich weiß gar nicht, was er der mehr machen will. So bessere Videoqualität der Kameras. So, und ich muss ehrlich sagen, ich bin da ähnlich wie du. Ich habe ja Mr. Beast auch schon oft abgefeiert, weil ich gesagt habe, so, ich finde schon ganz faszinierend, was sie sich da aufgebaut haben und wie sie YouTube auch verstanden haben, um das aufzubauen. Aber inhaltlich interessiert mich das absolut null und ich glaube, es wird scheiße.
Ja, mich kann auch niemand dafür bezahlen, sich das anzugucken. Also ich habe schon länger darüber nachgedacht, Amazon Prime zu kündigen. Und das ist jetzt mehr oder weniger so der letzte Sargnagel, wo ich so, nee, tut mir leid. Also das ist jetzt wirklich nicht mehr das, was ich von diesem Dienst irgendwann mal erhofft habe. Und ich sehe das so wie du. Ich finde das auch wahnsinnig faszinierend, wie die da so rangehen, weil ich das überhaupt nicht so sehe. Weil die gehen da ja so wahnsinnig datengetrieben ran und haben da so krasses Micromanaging. Und das sorgt ja so ein bisschen dafür, dass die Person Jimmy Donaldson, also sozusagen die bürgerliche Fassade hinter Mr. Beast, ja offenbar, ich hoffe es, eine komplett andere Person als Mr. Beast ist. Ich weiß gar nicht, wann ich darüber nachgedacht habe, aber irgendwie vor so ein paar Tagen war ich auf dem Weg durch die Stadt und habe, weiß gar nicht, warum ich plötzlich an Mr. Beast gedacht habe, und habe irgendwann mal darüber nachgedacht, was zeichnet Mr. Beast aus, so als Charakter? Gar nichts. Also ja. Was mag Mr. Beast?
Das hast du recht.
Gar nichts.
Das finde ich faszinierend.
Also das ist die absolut...
YouTube mag er. Das ist alles, was ich über ihn weiß.
Dass genau. Und er mag Leuten helfen.
Geld.
Dieser Charakter ist nicht greifbar. Das ist wie so ein glitschiger Ball, der dir immer wieder entschwingt. Wenn du mal denkst, oh, der mag diese Musikrichtung mehr als diese, gibt's nicht. So,
der hat doch keine Meinung zu irgendwas.
Nein,
ne?
Zu YouTube. Eine komplett leere Leinwand. Und das
aber ist
ja,
das vielleicht das Geheimnis zum Erfolg? Einfach
mit Sicherheit. Also das ist
alles reininterpretiert. Er ist komplett.
Nee, ich gehe fest davon aus, dass das Kalkül ist. Weil sobald du sagst, ey Leute, ich liebe Taylor Swift, verlierst du ja die Hälfte der Leute. Oder vielleicht nicht die Hälfte, aber. Oder sobald du dich zu irgendwas bekennst und dich charakterisierst, im wahrsten Sinne des Wortes, sorgt es ja unweigerlich dafür, dass Leute abspringen.
Ja,
und das ist ja das, was er sich überhaupt nicht leisten will. Und das finde ich so furchtbar. Das ist ehrlich gesagt eine meiner größten Kritiken an ihm, dass ich finde, das ist so leer. Da ist nichts greifbar. Da ist ja, das ist überhaupt nichts Persönliches. Das ist einfach nur Konfetti rausballern und irgendwie GEMA-freie Musik darunter. Aber ja.
Das finde ich, da hast du völlig recht. Das finde ich eine super faszinierende Beobachtung.
Ich hoffe, ich habe da ehrlich gesagt so meine Zweifel, aber ich hoffe, dass die Person hinter Mr. Beast irgendwie Freude an irgendwas empfindet, weil ich habe nicht das Gefühl, dass Mr. Beast das tut. Ja, irgendwas, vielleicht auch was Weirdes, vielleicht, weiß ich nicht, macht er selber Käse oder so.
Nee, also ich weiß, dass er tatsächlich viel Brettspiele spielt und er hat auch irgendwann mal neulich irgend so ein Dune Imperium Brettspiel Wettbewerb gewonnen, wo man irgendwie, glaube ich, $10,000 oder sowas gewinnen konnte. Das hat er dann gewonnen. Also irgendwie sowas hat er mal getweetet. Das ist wirklich das einzige persönliche, was ich weiß über ihn, ist, dass er gerne Brettspiele spielt.
Gut.
Aber das reicht leider
nicht. Ja, das ist jetzt auch nicht so, das ist ja auch nicht wirklich markant. Ne? Also gut, wenn man in irgendeinem Brettspiel besonders gut ist, das vielleicht ein bisschen mehr. Aber also niemand schaut sich doch Brettspiele an und denkt sich, das kommt mir nicht ins Haus.
Ja, ich glaube, gibt's auch, aber schickt uns eure Lieblingsbrettspiele ins Reddit. Oder wenn ihr sie hasst. Ich werde natürlich trotzdem reingucken in diese Show. Einfach für diesen Podcast werde ich mir das antun. Für euch. Ja, ich bin mal gespannt, gerade wenn dann erste Trailer rauskommen oder so, wie sehr es dann doch einfach... Also, das ist halt diese Mischung zwischen, ist es ein ganz normales Mr. Beast Video oder ist es halt so wie sein Squid Game Video, was ja auch schon eine Game Show war. Also,
es ist doch fast jedes Video von ihm eine Game Show, oder?
Ja, genau, jedes Video ist eine Game Show. Es ist halt nur okay, was ist das, was du machen musst, um den Preis zu gewinnen, ist halt manchmal ein bisschen absurder.
Ja.
Nämlich, du musst 3 Monate komplett jeden Art von sozialen Kontakt abbrechen, deine Familie im Stich lassen, nur für die Chance, dass du am Ende vielleicht $200,000 gewinnst.
Ja. Erklär mir nochmal den Unterschied zwischen Mr. Beast und Squid Game. Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
Gibt ihn nicht. Also deswegen, es ist einfach Squid Game und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wenn es rauskommt, werden wir es angucken. Wer jetzt auch eine eigene Show bekommt, und das fand ich ganz, ganz interessant, ist Shirin David, kriegt eine eigene Netflix-Show. Also nicht wirklich eine Show, sondern eine Doku. Aber auch jetzt nicht so eine Doku im Sinne von eine Doku über Shirin David, so wie im Sinne von, keine Ahnung, Weggefährten erzählen die Story hinter Shirin David. Sondern es ist wohl so eine 10-episoden-mäßige Sache auch. Also es klingt so wie mehr wie so Doku-Soap fast schon so ein bisschen. So wir sind ihr gefolgt über einen langen Zeitraum, weißt du, so wie hier den Kardashians, nur mit Shirin David.
Mhm.
Und haben sie begleitet. Und ich bin mal sehr gespannt und ich finde es faszinierend, wie weit diese Frau gekommen ist, weil ich mich halt noch daran erinnere, wie, keine Ahnung, sie hat damals auf dem Webvideopreis oder den Video Days oder keine Ahnung was, noch so als YouTuberin unterwegs war. Und jetzt ist sie halt so krass musikalisch dann doch angekommen, dass sie halt einfach eine Netflix-Show hat. Weil mir fällt jetzt kein, also außer von hier so, keine Ahnung, hier diese Doku über die Influencerin, die von ihren Eltern
dieses,
so ein bisschen...
Girl Gang.
So fällt mir jetzt auch kein Influencer ein, wo du sagen würde, der hat eine eigene Show auf Netflix. So außer von Leuten, die vielleicht Stand-Up machen oder sowas.
Ja,
so Stand-Up zum
genau. Also es gibt ja diese Miniserie da von Julian Bam. Die gab's auch bei Netflix.
Recht.
Das war ja
aber
auch noch...
Die ist so ein bisschen untergegangen, ne? Weil ich habe von
ja,
der
die hat war nicht auch
so
nicht so wahnsinnig
gehört,
gut,
so.
Muss man gestehen. Aber das ist ja zumindest auch schon nochmal so ein
aber ich
Step.
Ich hab's schon wieder komplett vergessen, aber du hast recht, der hat eine eigene Netflix-Show gehabt.
Ja, also ja, cool. Also ich, vielleicht gucke ich mal rein. Aktuell habe ich kein Netflix, dafür werde ich es mir bestimmt noch nicht holen, aber wenn ich es mal habe dann und mir das angezeigt wird, dann gucke ich zumindest mal rein. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig eine große Haltung zu Shirin David, muss ich gestehen. Also ihre McDonald's-Heuchlerei habe ich natürlich auch mitgekriegt.
Ja.
Fand ich auch irgendwie hochnotpeinlich. Aber dann wiederum war sie irgendwie ganz schlagwertig Thomas Gottschalk gegenüber. Also relativ ambivalent,
ja.
Muss ich gestehen.
Ja, irgendwie auch eine coole Frau irgendwo, ja. Also ja, voll. Es ist so Klimawandel auf der einen Seite.
Ja.
Powerfrau auf der anderen. Ja. Aber ja, ich finde es interessant, da mal so einen Einblick zu bekommen, auch in diese Welt so zwischen Influencerin und aber halt so A-List-Musikstar inzwischen so.
Ja.
Ja, werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Und eine Sache, die ich mir auch auf jeden Fall angucken will, das ist für mich mein Tweet der Woche. Damit will ich euch jetzt hier rausschmeißen am Ende. Und zwar hast du mitbekommen, dass Die Sims verfilmt wird.
Ich finde das so gut. Das ist so, also ich glaube, das ist nach dem Emoji-Movie die Filmidee, wo ich am meisten so, hä?
Also ich finde es so schade, dass wir keinen Nerdscope mehr produzieren, wo wir uns immer so über so Gaming- und Filmsachen lustig gemacht haben. Und das wäre ein perfekter Sketch gewesen, dass wir jetzt quasi schon einen Trailer dafür produzieren. Wie sieht er denn dann tatsächlich aus?
Ich sehe es schon. Ich predikte, es gibt OV-Vorstellung von The Sims komplett in Simlish.
Ja, und das ist nämlich auch der Tweet. Der Tweet ist...
Ach so, shit. Fuck, okay.
Du hast den Witz schon selber gemacht. The whole movie needs to be in Simlish with subtitles and I wanted to get nominated for an Oscar for foreign films. Ich fand die Idee so gut, wie konsequent das wäre, wenn die einfach nur in dieser Sims-Sprache reden die ganze Zeit. Weil ich weiß sonst ehrlich gesagt nicht, was sonst einen Sims-Film ausmachen würde. Weil Sims ist ja eigentlich die Idee, dass du einfach ein ganz normales Leben simulierst. Das heißt, das Einzige, was du quasi mit einbauen könntest, damit es so ein bisschen...
Spoiler, Forrest Gump war der erste Sims-Film, ja.
Also das Einzige, was du einbauen könntest, ist, wenn die Leute nackt werden, sind sie verpixelt.
Ja, den Gag mit dem Pool und der wiederverkauften
Leiter.
Also
du könntest dich halt so lustig drüber machen, so ein bisschen, so wie auch und der Barbie-Film, ja. Das ja so ein bisschen gemacht hat. Vielleicht tatsächlich Margot Robbie produziert den wohl, den Sims-Film. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt sozusagen, jetzt ist jetzt dieses, weil Barbie so erfolgreich war, hat irgend so ein Studio-Executive gesagt, was ist das nächste Franchise, was ganz viele Leute lieben? Let's go!
Ja.
Und am Ende brechen die Sims-Charaktere aus dem Spiel aus und bringen die Leute um, die sie vorher umgebracht haben,
weil sie
die Leiter im Pool gelöscht haben.
Ja, es wird mit Sicherheit so ein Meta-Geschichte wieder, weil das war es bei...
Weil was willst du denn sonst
bei
machen?
Bei Barbie war das so, beim Emoji-Movie war das so, das wird hier mit Sicherheit auch so sein.
Aber das ist irgendwie auch so predictable. Also es ist so, ich habe keine Ahnung, irgendwie finde ich es auch nicht gut.
Ja.
Aber wer weiß, vielleicht überrascht es mich auch wie der Barbie-Film und das wird einfach krass gut. Also man
vielleicht.
Weiß es nicht.
Ja, ich habe nicht, ich glaube ein bisschen Bock habe ich, aber ich bin skeptisch.
Weißt du, was die akkurate Repräsentation dieses Films wäre?
Na?
Das dürfte eigentlich nicht als Film rauskommen, sondern als mehrteilige Serie. Und
ja, stimmt.
Jeder Teil ist aber auch nur ganz kurz und in jedem Teil hat ein anderes Theme. Also es gibt zum Beispiel so die Weihnachtsfolge. Oder die Folge, wo sie in den Weltraum fliegen. Oder die Folge, wo sie einen Job haben. Oder die Folge, wo sie aufs College gehen. Und jede einzelne Folge kostet aber 100 Euro.
Ja, ja.
Weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn man Sims mit allen 1 Milliarde Add-ons, die es dafür gibt, kaufen möchte, muss man, glaube ich, mehrere tausend Euro ausgeben. Weil es einfach so viele DLCs für dieses Spiel gibt.
Ja, ich glaube, das war zumindest bei Sims 3 so, dass sich auch die Ladezeit nach jedem Expansion Pack, was du dazu gekauft hast, nochmal irgendwie um 50% erhöht hat. Sodass du natürlich, also irgendwann ist halt einfach das alles, was in den Arbeitsspeicher geladen werden muss, so viel, dass das nicht mehr so richtig hingehauen hat. Aber ja, finde ich eine gute Idee. Einfach so Folgen A 30 Euro und dann passiert da aber auch nur so, oh, jetzt haben wir eine Katze und in der nächsten Folge ist sie wieder weg.
Ja, oder es geht halt die ganze Zeit um die Bedürfnisse. Also jemand muss halt die ganze Zeit auf Toilette, damit sie wieder gut geht und dann...
Ja, genau. Oder weiß ich nicht, dann 12 Stunden auf der Arbeit, aber es wird irgendwie so vorgeskippt und man sieht einfach nur so den Sonnenstand am Haus, das leer ist.
Ja. Ja, oder die ganze Zeit ploppen halt irgendwie so Wände von oben runter und so.
Ja, ich...
Ja, oder sie orientieren das an diesen vorgefertigten Familien, die es
ja, das habe ich auch schon gedacht.
Sims 3 gab. So.
Da ist ja so eine, die so sehr stark an die Addams Family angelehnt ist.
Ja,
und
genau,
so eine reiche Schnöselfamilie, die ist auch irgendwie immer da. Das könnte auch sein. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, niemand hat so eine wirklich gute Vorstellung von diesen Familien, dass man sich denkt, oh, jetzt will ich diese Familie auch im Kino sehen.
Ja, ich könnte jetzt auch gar nicht mehr sagen, wie die heißt. Also es ist so, ich weiß genau, was du meinst, aber es wäre jetzt auch, würde mich jetzt nicht ins Kino bewegen, das stimmt, ja. Naja, wir werden sehen, mal gucken, was aus dem Film wird, ob er auch wirklich rauskommt. Wir haben auf jeden Fall viel zu gucken, sei es TikTok-Challenges oder Shirin David oder Sims.
Oder Mr. Beast.
Du musst jetzt erstmal deine Kisten auspacken. Danke, dass du heute mit dabei warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Meine Hände sind ganz raus, ganz eklig. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach gleich ins Bett.
Ja, schlaf schön. Ihr habt eine schöne Woche, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wenn ihr den Podcast supporten wollt, dann liked uns und gebt uns Sterne und kommentiert uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Empfehlt uns weiter an Leute, die auch auf dem neuesten Stand sein müssen, was im Internet abgeht. Sei Teil des Reddits. Ja, und ansonsten hören wir uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.